Die Verfügung über Kredit haben die Banken, jetzt sogar für null Zins. Die gehen lieber damit an die Börse und kaufen Aktien, als das in reale Unternehmungen zu stecken. Ja, warum? Deswegen, weil die Diagnose gar nicht stimmt, mangels Kredit kein Wachstum, sondern ganz umgekehrt die Lage immer noch ist, mangels Wachstum findet keine Kreditierung statt. Dass die EZB aber so einseitig an ihrer Diagnose festhält, das ist sachgerecht, diese Verwechslung. Dass sie sich auf den Standpunkt stellt, doch, mangels Kredit findet da kein Wachstum statt. Mit Kredit kann ich also die Sache heilen. Das ist deswegen sachgerecht, weil etwas anderes als die Beeinflussung der Bedingungen des Geschäfts, günstige Kredite herzugeben, etwas anderes hat sie überhaupt nicht im Repertoire. Sie kann nur die Bedingungen des Geschäfts beeinflussen, aber nicht das Geschäft selber machen. Das müssen die Kaufleute tun. Die tun das einstweilen nicht. Aber die Frage, die ich daran anknüpfen wollte, ist die, woher hat eigentlich diese EZB die Abermilliarden, die jeden Monat ausgegeben werden, um wertlos werdende Papiere zu kaufen und zinslose Kredite zu vergeben? Die Antwort ist, diese Bank produziert nichts, verkauft nichts, verdient nichts. Die schöpft den Kredit durch ein pures Machtwort, das ihr durch die staatliche Autorität, die ihr die Freiheit gibt, gestattet ist. Die schöpft durch ein pures Machtwort die Liquidität, die sie den Banken überstellt. Wenn man das nur für sich als Faktum zur Kenntnis nimmt, muss man sagen, dem Geld, mit dem in dieser Wirtschaft herumgefuhrwerkt wird, dem muss offenbar Macht innewohnen. Das muss ein gesellschaftliches Gewaltverhältnis sein, wenn durch ein Machtwort einer Zentralbank Kredit geschöpft werden kann, im Prinzip unbegrenzt. Wie sieht man das? Dass diesem Geld ein Gewaltverhältnis zugrunde liegt, ihm innewohnt. Ein Zipfel davon kann jeder schon im Normalbetrieb erwischen. Ein Zipfel von dieser Behauptung, dass im Geld Gewalt steckt. Kapitalistisch wirtschaften Deutschland und die Schweiz und die USA. Da werden dieselben Rechnungen mit Geld angestellt. Kosten werden in der Produktion bilanziert, Verkaufserlöse dem gegenübergestellt, Differenzen berechnet, ein Gewinn und man kann auch eine Gewinnrate ausrechnen. Im Geld werden dieselben Rechnungen angestellt, aber das Geld in diesen drei Ländern, Deutschland, Schweiz, USA, ist unverkennbar national eingefärbt. Hinter der Grenze wird genauso gerechnet wie hier, aber offenkundig in einer anderen Geldsorte, die an ihrer Nationaluniform kenntlich ist und am Namen. Euro, Franken, Dollar. Was sieht man daran? Dass das Geld, das in einer Gesellschaft umläuft und da den Reichtum misst und repräsentiert, darin eine Gewaltaffäre ist, dass die Gültigkeit des Geldes an der Grenze der staatlichen Gewalt endet, die das zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt hat. Dass diesem Geld Gewalt innewohnt, das sieht man in der Krise und an dieser EZB-Politik ebenfalls. Was macht eigentlich diese Zentralbank in Europa? Wenn die Banken anrücken mit wertlos werdenden Staatsanleihen aus Griechenland, Italien oder Zypern und mit Unternehmensanleihen, die nicht mehr richtig bedient werden. Die schöpfen Kredit, diese EZBler, überstellen ihn an die Banken und nehmen im Gegenzug die Wertpapiere in Empfang. Die behaupten also, die Papiere, die in den Augen der Bank nichts wert sind, Die setzt die EZB in Wert, indem sie sie aufkauft. Die EZB behauptet, dass Wertpapiere, die auf den Status von Schulden zurückfallen, die uneinbringlich sind, doch werthaltig sind, indem sie die aufkauft. So hält sie die Banken am Leben und versucht, das Minus in den Bankbilanzen der Besitzer dieser Papiere zu mindern. Versucht auch damit, die Verkäuflichkeit der Papiere seitens der Emittenten aufrechtzuerhalten. Manche Staaten könnten gar keine Staatsanleihen mehr am Kapitalmarkt platzieren, wenn nicht klar wäre, die Bank, die die Papiere kauft von Griechenland oder Portugal, kann sie sofort weiterreichen an die EZB und Liquidität empfangen, sich also auf die sichere Seite zu begeben, statt dem Risiko beizuwohnen, ob Griechenland und Portugal die je bedienen werden. Das ist die eine Seite. Aber wie gelingt die Schöpfung per Machtwort? Per Machtwort. Wäre Geld dasselbe wie der materielle Reichtum, der seinen Wert in diesem Geld misst, dann wäre durch ein Dekret die Vermehrung nicht möglich. Wenn Geld wirklich dasselbe wäre wie so und so viel tausend Autos, die ihren Wert in diesem Geldbatzen ausdrücken, dann könnte man nicht einfach per Dekret diesen Reichtum vermehren. Es muss also am Geld was dran sein, dass der Vermehrung per Machtwort fähig ist. Eben das, was die Verfügungsmacht ausmacht. Dass wer immer dieses Ding in der Tasche trägt, damit zugreifen kann auf alles, was es in der Gesellschaft gibt, auf Arbeitskräfte genauso wie auf Waren und Maschinen. Diese Macht, die dem Geld qua Gesetz gesetzliches Zahlungsmittel einbeschrieben ist, diese Macht ist tatsächlich per Machtwort vermehrbar. Der Stoff wird vermehrt. Was nicht damit geleistet ist, ist, dass die geschäftliche Verwendung dieses Stoffs läuft. Der Staat kann die Verfügungsmacht, die dem Geld innewohnt, per Macht vermehren. Aber den Wert, den das Ding hat, seine Geschäftstauglichkeit, die muss sich im kapitalistischen geschäftlichen Gebrauch der Sache erweisen und ergeben. Das kann ein Staat nicht dekretieren. Anders gesagt, selbst die Verliererstaaten wie Venezuela oder Zimbabwe, die können per Machtwort ihrer Zentralbank den Stoff, die Zugriffsmacht von Geld in ihrer Gesellschaft vermehren. Aber ein werthaltiges, taugliches Geschäftsmittel ist es von ihnen so vermehrte Geld um dessen Willen nicht, weil die geschäftliche Verwendung, die dem Ding den Wert beilegt, ausbleibt. Davon wird auch die Europäische Zentralbank gestreift. Die kann zwar die Billionen, um so viel wächst die EZB-Bilanz bis 2017, wenn sie dieses Aufkaufprogramm fortsetzen, die kann zwar diese Billionen fließen lassen, aber die Konjunktur, die sie zum Anspringen bringen will, das Wachstum, das sie damit induzieren will, kommt um dessen Willen gar nicht in Gang. Insofern zeigt sich an dieser Krisenpraxis der Europäischen Zentralbank, dass das Geld sowas ist wie Schnittstelle von staatlicher Gewalt und Reichtum.
Einen kurzen Schritt zurück noch, also wenn ich das für mich, wie ich das verstanden habe, zusammenfasse. Wir haben den Kredit als notwendig, als Kapital, das gar kein Eigentum ist vom Kapitalisten, aber gewünscht, weil er von den einzelnen Kapitalen ja schon Wachstum an und für sich schon ja, in der Natur der Sache liegt. Jetzt, wenn der Kredit der Ausgangspunkt des Kapitals ist, dann hat das zur Folge, dass das Wachstum nicht nur Interesse des Kapitals ist, sondern auch ein Wachstumszwang ist, um eben die Kredite zu bedienen. Ja? Soweit habe ich das mal klar verstanden. Das führt aber in weiterer Folge dazu, dass jetzt eigentlich mehr Kapital unterwegs ist, als in der Realwirtschaft irgendwie, also im Vergleich zur Realwirtschaft, ne? Eine Überakkumulation. Das heißt, dass sehr viel mehr Waren produziert werden, als eigentlich gebraucht werden oder gekauft werden oder wie auch immer. Jetzt kommt zu der Krise. Die Banken vergeben keine Kredite mehr. Diese Überakkumulation findet nicht mehr statt. Das heißt, die Kapitalisten, die Produkthersteller, was da sitzen auf einer Unmenge von Produkten, die keiner mehr kaufen kann. Ne? Und genau da kommt dann die EZB ins Spiel und will die Wirtschaft wieder ankurbeln, nur dort in Kanada. Habe ich das so richtig verstanden?
Ich denke in groben Zügen ja, wobei diese Ausführungen zur Krise jetzt deine Überlegung war, über die habe ich bisher noch gar nicht gesprochen, wie es zur Krise kommt. Aber egal. Ja,
eigentlich war das vielleicht auch gar nicht wirklich mein Kernthema. Aber dieser Wachstumszwang ist die Ursache für den Wachstumszwang ist nicht der Wunsch des Kapitals zu vermehren, beziehungsweise seine Eigenschaft sich zu vermehren, sondern der Zwang zum Wachstum ist die Bedingung der Kredite. Ohne dass die noch mehr wachsen, können sie die Banken nicht mehr bedienen, beziehungsweise die Banken sich gegenseitig nicht.
Ich weiß noch nicht genau, ob ich richtig verstehe, worauf du genau zielst, aber ich würde zunächst mal dein Nicht-Sondern in Frage stellen, dass du sagst, es ist nicht das Interesse der Betriebe, immerfort zu wachsen, sondern der Sachzwang, der durch den Kredit ausgelöst wird.
Natürlich ist es im Sinne des Kapitals, beziehungsweise im Wesen des Kapitals zu wachsen. Und der Markt, da gibt es ein Mittel sein, um stärker zu wachsen. Aber der Zwang zu wachsen entsteht durch die Bedienung der Kredite.
Damit wird da allgemein in der Gesellschaft festgeklopft, weil jeder Betrieb in der Verpflichtung der Bedienung von Zinsansprüchen steht.
Und in weiterer Folge führt das aber, dass mehr Kapital im Umlauf ist, als eigentlich in der realen Wirtschaft gebraucht wird oder verwendet wird. Das sehen wir doch, wenn dann die Krise da ist, gibt es plötzlich eine Vielfalt von Produkten, wunderbare Fabriken stehen still, obwohl eigentlich alles da wäre, aber es wird auch nicht verwendet. Das ist dieses Auseinanderfahren von großem Kapital und realen Wirtschaft. Das ist jetzt
ich glaube, dass eine Differenz im folgenden Punkt vorliegt. Das musst du mal prüfen, ob ich dich da richtig verstehe oder missverstehe. Du scheinst der Auffassung zu sein, dass der Kredit der Grund der Krise ist.
Nein, der Kredit, ja.
Gut, das ist mal ein klares Bekenntnis. Deswegen möchte ich dann klar meine Position sagen, nein, der Kredit ist nicht der Grund der Krise, sondern gibt der Akkumulation und Überakkumulation ihre Verlaufsform, ihre zyklische, um den Unterschied deutlich zu machen. Der Kredit ist nicht der Grund der Krise.
Aber er führt zu Überakkumulation, ne? Okay, das nenne ich tot aus.
Lassen wir mal zunächst für einen Moment noch die Banken aus dem Spiel, die natürlich immer im Spiel sind mit Kredit. Was tun die Unternehmen, die ihr Geschäft am Markt realisieren wollen? Die wollen die Anteile am Markt, die sie für ihren Verkauf bekommen, ausdehnen gegen Wettbewerber, die dasselbe anstreben. das Mittel, das alle dazu einsetzen, um ihren Anteil am Markt zu vergrößern, besteht darin, mit der Minderung des Verkaufspreises der Waren Kundschaft und Zahlungskraft auf sich vom Wettbewerber wegzuziehen. Umso mehr Waren können sie verkaufen. Um dieses Ziel aber nicht gegen den Gewinn ausschlagen zu lassen, müssen sie zugleich die Kosten ihrer Produkte senken. Sie investieren neues Vermögen in Rationalisierung. Sie investieren in neue Maschinerien, um verbilligt pro Stück insgesamt mehr Stücke produzieren zu können. Das ist der Witz der Rationalisierung, dass die Investition in neue Maschinerien, die sie auf sich nehmen, ja, überproportional mehr Lohnkosten überflüssig macht, als die Maschinerie kostet, bezogen auf ein bestimmtes Produktenquantum. Wenn der Kostenanstieg für die Maschinerie überkompensiert wird durch das Absinken der Lohnkosten, die entfallen wegen der Maschinerie, dann ist insgesamt die Kost pro Stück gemindert. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Verkaufspreis zu senken am Markt, ohne auf Gewinn zu verzichten, weil ja auch der Kostpreis gefallen ist. Was haben wir dann unter dem Strich? Der Unternehmer, der das in der ersten Runde macht, der hat diese Methode der Konkurrenz erfolgreich eingesetzt. Minderung des Verkaufspreises durch neue Produktionsmethoden und vergrößerte Vorschüsse, um seine Kosten zu senken. Wer in der Konkurrenz mithalten will am Markt, muss dieses Verfahren kopieren, sodass im nächsten Akt das, was der Unternehmer A ausgänglich wollte, jetzt für ihn zu einem Zwang wird, weil alle anderen dasselbe Verfahren anwenden und ihn nötigen, dieselbe Prozedur von vorne zu beginnen, um wiederum mit noch größerer Investition in noch bessere Maschinerie den Verkaufspreis zu mindern und den Kostpreis zu senken. Was bedeutet das unter dem Strich zunächst mal nur am Markt? Das bedeutet unter dem Strich, dass auf der einen Seite immer größere Kapitalvorschüsse mit Gewinnansprüchen auf den Markt gerichtet werden. Immer größere Kapitalvorschüsse mit auch immer mehr Warenmassen, ja, wollen Zahlungskraft vom Markt, um diesen Gewinnanspruch zu verzinsen, das vorgeschossene Vermögen zu verzinsen. Aber dieselbe Technik sorgt dafür, dass die Zahlungskraft am Markt, auf die vermehrt Anspruch erhoben wird, immer mehr dezimiert wird. Jeder Betrieb, der diesem neuen Maßstab nicht gewachsen ist, muss Teile seines Ladens schließen oder fällt aus. Dann fällt aber auch der Nachfrager damit aus. Jede entlassene Belegschaft, die durch neue Maschinerie ersetzt wurde, fällt auch als Kaufkraft am Markt aus. Sodass du insgesamt am Markt das Paradoxon hast, die Art und Weise, wie die Unternehmen ihren Gewinn vergrößern, sorgt dafür, dass immer größere Kapitalvorschüsse, die damit verknüpften vermehrten Gewinnansprüche, aus einer immer weiter dezimierten Kaufkraft hernehmen müssen, sodass die Rendite, die sie wirklich erlösen, tendenziell sinkt. Das spielt sich am Markt wirklich ab. Kannst du bei der Autoindustrie sehen, dass sie ihre Kutschen nur noch mit Dumpingpreisen losschlagen und Rabattschlachten führen? Das ist das Phänomen am Markt. Aber was sich darin ausdrückt, das ist das, was der widersprüchliche Umgang mit der Arbeit ist, die diese ganzen Waren und ihren Geldwert schafft. Auf der einen Seite ist es doch so, die Arbeit, die in einem Betrieb in Bewegung gesetzt wird, die wird Produkte schaffen, die durch ihren Verkaufserlös den Wert herbeischaffen, um den es dem Kapitalisten geht bei der Ingangsetzung von Arbeit. Arbeit schafft den Geldwert, der im Verkaufserlös eingetragen wird. Daraus folgt, je mehr Arbeit verrichtet wird, umso besser ist der vom Kapital zu erlösende Wert. Umso mehr Arbeit, umso mehr Wert fahren Sie heim. Andererseits ist die Konkurrenz, die Sie am Markt gegeneinander führen, so beschaffen, dass sie für die Effektivierung immerfort die Arbeit, die sie selber einsetzen, reduzieren, um die damit verbundenen Lohnkosten zu sparen und den Produktions-, den Verkaufspreis zu senken. Insofern ist der Widerspruch im Umgang mit der Arbeit der, sie müssen einerseits immer mehr Arbeit verausgaben, um immer mehr Wert einzunehmen. Und um das in Konkurrenz gegen andere tun zu können, wenden sie Methoden an, die die von ihnen ausgenutzte Arbeit immer mehr verringern.
Das ist nicht nur die Kreditbedienung, das ist einfach die
Vermarktung. Das ist der immanente Widerspruch dieser Überakkumulation. Die Akkumulation ist, der Kredit spielt dabei seine wuchtige Rolle, und dass das überhaupt ein quasi die ganze Gesellschaft, die ganze Wirtschaft erfassendes Phänomen wird, Krise. Das geht überhaupt nur durch Kredit. Und zwar so, jeder Unternehmer, der in dieser Konkurrenz, die mit dieser widersprüchlichen Methode ausgefochten wird, steht, der kann auf der Siegerseite stehen, aber auch auf der Verliererseite. Aber der Verlierer fällt nicht notwendig heraus. Solange er von einer Bank Kredit bekommt, kann er die Absatzflaute, die ihm ein Konkurrent beibringt, überspielen, überbrücken, indem er seine Hausbank dazu bringt, Kredit fließen zu lassen. Und insofern die Hausbank darauf vertraut, dass dieses Unternehmen doch im Prinzip solide ist und aus dem Loch wieder herauskommt, überspielt Kredit für ein Unternehmen das Faktum, dass die Marktschranke, an die er stößt, seine Produkte sind nicht mehr in der gewohnten Masse und zum gewohnten Preis absetzbar, durch Kredit übersprungen wird. Dadurch stachelt der Kredit aber das Phänomen, von dem wir reden, geradezu an, der hebt es nicht auf, weil der Kredit sorgt ja dafür, dass die Unternehmen diesen Konkurrenzkampf gegeneinander erst richtig heftig führen können. Die Kreditmittel sind ja gerade der Stoff, mit dem die ihre neuen Maschinen kaufen, um den Verkaufspreis absenken und die Kosten senken zu können. Und dieser Kredit, ja, der kann ja nicht für alle gleichzeitig den Erfolg verbürgen, weil der Erfolg der einen Seite immer gegen eine andere errungen wird. Der Spielabbruch, Kredit, ja, der Spielabbruch, der wird in der Tat durch die Banken verfügt, die den Kredit vergeben. Die stehen nämlich vor einer Rechnung, die sagen sie manchmal auch. Die stehen vor der Rechnung bei einem konkreten Betrieb. Wie ist das jetzt mit der Wachstumstauglichkeit dieses Ladens? Wirft man da dem schlechten Geld Gutes hinterher? Also ist er eigentlich nicht mehr rettbar? Oder macht man die bereits ausgeliehenen Kredite dadurch gut, dass man noch einen weiteren vergibt? An diesem Urteil der Banken entscheidet sich, ob für ein produzierendes Unternehmen Spielabbruch verhängt wird oder nicht. Und die Banken sind dann dazu geneigt, dieses Urteil großflächig zu vollstrecken, wenn sie in ihren eigenen Bilanzen schon ihr Minus eingefahren haben und strengere Maßstäbe anlegen. So war auch das Drehbuch der Finanzkrise. Also, um es auf den Kern aber mal deiner Überlegung zurückzubringen,